sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur allerletzten Folge von Sideline, dem USL Podcast im Jahr 2025. Oder für die Nummernfetischisten, willkommen zu Folge 161 von Sideline, dem USL-Podcast. Wir haben mittlerweile den 20. Dezember und haben heute ein buntes Sträußchen an kleineren und mittleren Themen für euch rausgesucht. Die großen Mengen Transfers ersparen wir euch und werden dann in der Saisonvorbereitung detaillierter auf die ganzen großen Transfers und Teamumbaumaßnahmen eingehen. Aber natürlich haben wir auch wieder zwei Spielberichte aus der USL Super League mit dabei. Und die Dame meines Podcast-Herzen und vor allem Frauenfußball-Expertin in den USA ist natürlich auch wieder mit dabei. Und dementsprechend, hallo Anne.
Schönen guten Tag.
Bist du denn schon in Weihnachten oder in Fußballlaune?
In Fußballlaune immer.
Gut. Ja, liebe Zuschauer oder liebe Zuhörer, es gab wirklich eine Menge an Transfers. Dadurch zu gehen, haben wir euch erspart, haben aber ein paar kleinere Berichte über deutsche Spieler später noch parat, die ihr vielleicht schon in den letzten Wochen und Monaten bei uns gehört habt. Die allerdings mit größte und wahrscheinlich auch aufregendste und vor allem erregendste News seit der letzten Aufnahme ist, dass der US Open Cup, also der große Pokal in den USA, das Format für die kommende Saison vorgestellt hat. Denn wie ihr wisst, kommt ja die Weltmeisterschaft in die USA und viele haben sich gefragt, ob der, zumindest angeblich, einen Einfluss auf den Open Cup haben wird oder ob alles weitergeht wie bisher. Und jetzt die Frage an dich, vor allem weil du ja auch einen MLS-Fan-Aspekt in dir hast. A, was kommt mit dem US Open Cup auf uns zu? Und B, wie findest du die MLS-Sicht von Teams, die dabei sind?
Also beim US Open Cup kommt auf uns zu, dass eine Runde fehlen wird. Und man hat da ganz schön gestrichen, muss man grob zusammenfassend sagen. Selbst, also im letzten Jahr war es ja so, dass aus der MLS einige Teams fehlten, vor allem die Teams, die zum Beispiel in der Champions League unterwegs sind oder im Leagues Cup unterwegs waren. Das hat sich jetzt nicht großartig geändert. Es sind wieder, in Anführungsstrichen, nur 16 MLS-Teams mit dabei. Allerdings ist der Rotstift dieses Mal auch in anderen Ligen angesetzt worden. Beispielsweise in der Championship. Da sind nicht mehr alle Teams mit dabei. Und auch in der MLS Next Pro. Beim letzten Mal war es so, dass die Teams, die Zweitvertretungen, wo die Erstvertretung nicht mit dabei war, dass die stattdessen im US Open Cup gespielt haben, die waren nicht dabei, sondern es dürfen nur Teams dabei sein, die keine Zweitvertretung sind. Was in der MLS Next Pro ein bisschen schwierig ist, weil das sind nur zwei. Dementsprechend ist es auch da sehr geschmälert worden. Und so versucht man sich halt eine Runde einzusparen und schickt weniger Teams ins Rennen. Wir können ja gleich mal darüber diskutieren, wie wir es finden, dass auch in der Championship jetzt gestrichen wurde. Aus MLS-Sicht ist da jetzt, finde ich, nicht extrem viel Neues. 16 Teams sind mit dabei. Das dürfte in etwa, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, so grob sein wie auch beim letzten Mal schon. Überrascht mich jetzt also nicht so sehr.
Ja, in der USL Championship kann man ganz einfach sagen, sind die Playoff-Teams mit dabei. Heißt also, die Teams, die die Playoffs verpasst haben in der aktuellen Saison, dürfen nicht mitmachen. Genau wie die neuen Teams auch nicht mitmachen, die jetzt gerade erst anfangen. Da North Carolina gestorben ist in der Offseason, wie ihr wisst, rückt quasi, ich meine, San Antonio dafür automatisch nach. Und in der League One sind es einfach alle Teams aus der letzten Saison, die noch aktiv dabei sind. Die machen alle mit, aber auch da gilt, die neuen Teams dürfen nicht mitmachen. Ja, ich muss zugeben, ich finde die ganze Geschichte aus mehreren Gründen doof. Zum einen finde ich die Ausrede, dass die WM stattfindet, irgendwie behämmert, weil man weiß seit, keine Ahnung, 4, 5 Jahren, dass eine WM kommen wird. Und auch wenn man nicht zwingend die Nummer der aktiven Teams voraussagen kann, kann man ja diverse Szenarien vorbereiten. Oder meinetwegen sagen, wir machen ein paar Runden vor dem WM quasi Start und machen dann einen Block an Spiel nach der WM. Aber halt zu begründen, ja, da findet eine WM statt und deswegen müssen wir jetzt die eigentliche Logik des Open Cups, der also offen sein soll für alle und auch vor allem für alle Teams, die sich sportlich qualifizieren würden, zu streichen, weiß ich nicht. Das hilft nicht wirklich dem Wettbewerb, finde ich. Das nimmt auch vielen kleinen Teams die Chance, auf gewisse größere Teams zu treffen. Und vor allem, ja, ist das auch so ein bisschen Wasser auf die Mühlen der Leute, die den Pokal eh abschaffen oder krass ändern wollen. Weil in den letzten Jahren konnte man der MLS immer den Sündenbock zuschieben und sagen, aha, ihr wollt gar nicht mehr mitmachen, ihr seid die Doofen. Aber der US-Verband und die USL will ja auch quasi weiter dran bleiben. Und jetzt schiebt sich der US-Verband selber den schwarzen Peter zu, indem die halt von sich aus sagen, nö, wir entscheiden, welche Teams mitmachen dürfen. Und damit kann man halt jetzt jedes Mal irgendwas als Grund vorschieben und sagt dann, hey, dieses Jahr ist das Jahr des Drachen und deswegen sind alle Teams mit dem Buchstaben F nicht mehr mit dabei. Und daher, ja, also in meinen Augen, ich finde den vorgeschobenen Grund der WM ein bisschen zu einfach. Und ich finde es nicht gut, dass so viele Teams auch aus dem USL-Bereich nicht mal mitmachen dürfen, nur um irgendwelche Runden einzusparen. Finde ich. Ich finde es schade, ich finde es nicht gut. Und vor allem, ja, vor allem was die Zukunft angeht, auch ein bisschen zu gefährlich.
Genau, da würde ich dir zustimmen. Das ist in meinen Augen die größte Gefahr, die wir dabei jetzt tatsächlich haben. Hätte man eine Garantie, dass man sagt, ja, wir machen das wirklich nur in diesem Jahr aufgrund des engen Zeitplans, dass wir weniger Teams für den Wettbewerb zulassen, dann okay, könnte man das vielleicht mit Bauchschmerzen irgendwie akzeptieren. Aber so wirkt es ehrlich gesagt ein bisschen, als wenn auch der US-Verband ausprobieren will, wie weit kann er gehen, bis die Teams rebellieren, bis die Fans rebellieren und dementsprechend, ja, probiert man es mal, es so auf diese Art und Weise einzuführen, erstmal relativ seicht noch und dann die nächsten Male vielleicht finden dann ja noch mehr Teams, dann macht man noch weniger Runden oder so.
Ich habe als Argument von vielen gehört, also von den Fans, die meinten, sie finden es ja gut, wenn es quasi auch sportliche Begründungen gibt. Also nach dem Motto, die Playoff-Teams sind da halt dabei, weil sie sich für die Playoffs in der Vorsaison qualifiziert haben und daher haben sie sich quasi das Weitersein verdient. Ich finde diesen Punkt des sportlichen Verdienens an sich ja nicht völlig verkehrt, wenn es jetzt um irgendwelche, ich sage jetzt mal, höherrangige Ausscheidungspokale gibt. Sagen wir jetzt mal die Champions League, wo du mal die Meister und die Besten mitnimmst. Aber beim nationalen Fußballpokal, wo man ja quasi allen eine Chance geben will und eigentlich immer sagt, zwingend, verpflichtend, alle Profiteams müssen dabei sein, das als Grund zu nehmen, warum es quasi gut ist, finde ich auch ein bisschen zu einfach und daher, ja. Ich finde, der Punkt von dir ist schon ziemlich gut. Der US-Verband versucht sich jetzt irgendwie selber an irgendwelchen Tricks und das hilft jetzt nicht wirklich, den Pokal langfristig stabil oder auf einem gewissen, ich nenne es jetzt mal, Ruhmniveau zu halten. Und daher, ja, in einfach, nächstes Jahr, der US Open Cup findet trotz WM statt, allerdings mit einer Runde weniger und vor allem einigen Profiteams weniger. Lasst uns da gerne eure Meinung wissen, ob wir da auf dem Holzweg sind oder ob ihr auch sagt, nee, alle Mannschaften, die qualifiziert sind oder sportlich relevant sein müssen, sollten mitmachen. Wir sind gerne für euer Feedback da.
Was ich übrigens auch nicht verstehe, ist dieser Umkehrschluss, der da stattfindet. In der Championship wird das als quasi Belohnung angesehen. Wenn du es in die Playoffs geschafft hast, dann qualifizierst du dich für den US Open Cup, was an sich ja auch die richtige Message wäre. Gib dir Mühe beim Spielen, damit du, oder in der Saison, damit du bei diesem doch sehr traditionellen Turnier auch mit teilnehmen kannst und dich auch für andere Turniere mit qualifizieren kannst. In der MLS zum Beispiel ist das aber umgedreht. Da hast du in der Regel die Teams sich für den US Open Cup qualifizieren, die nicht so gut abgeschnitten haben im Vorjahr, bis auf wenige Ausnahmen, und die dementsprechend mehr Zeit haben, weil sie eben an anderen Ligen nicht teilnehmen. Das ist zumindest eine Strategie, die ich sehr interessant finde und die man sich für die nächsten Jahre mal ansehen müsste. Und also ehrlich gesagt, man hätte schon auch die Möglichkeit gehabt, auch unter der Woche zu dieser Zeit, wenn die WM im eigenen Land stattfindet, vielleicht die Stadien ein bisschen voller zu bekommen. Oftmals haben ja die US Open Cup Spiele unter der Woche stattgefunden und ja, da gab es auch schon einige Stadien, die ziemlich leer waren. Allerdings würdest du eine Runde zum Beispiel während der WM stattfinden lassen, dann könntest du halt die Tausenden oder fast schon Millionen Fußballfans, die da ins Land reisen, die könntest du auch noch für dich gewinnen, für den US Open Cup gewinnen, für den US-Fußball gewinnen. Warum es nicht versuchen? Warum nicht ein bisschen Mut haben? Nee, man hat so wenig Mut, dass man, dass A, die MLS-Saison zu der Zeit unterbrochen wird. Und die ist sehr, sehr lange unterbrochen. Und zusätzlich auch der US Open Cup nicht in dieser Phase stattfindet, obwohl er sonst im Sommer auch immer in einer Woche mal stattgefunden hatte. Also sehr schade eigentlich.
Bin ich dabei. Kann ich nichts weiter hinzufügen, was nicht nur Zeitverschwendung wäre. Aber ich würde sagen, im Thema MLS oder MLS-Namen können wir mal bleiben. Denn die USL Championship und League One hat bekannt gegeben, wer nächste Saison mit dabei sein wird. Und bei Brooklyn war ja immer die Frage, ist ja jetzt schön, dass die eine ehemalige US Men's National Team Legende als Sportdirektor haben, aber können die in gefühlt 3 Monaten wenigstens noch einen Trainer oder einen Kader bereitstellen? Und jetzt wissen wir, A, sie werden nächstes Jahr mitmachen. Das heißt, wir kriegen unser erstes USL-Team aus New York City in Ewigkeiten. Und B, wir wissen, es gibt einen Cheftrainer. Jetzt die Frage an dich. A, wer ist es? Und hast du ihn als Fanin der Baby Bulls in der Next Pro wahrgenommen?
Na gut, das ist ja in dem Fall der Baby Bulls. Das ist ja die U18 gewesen. Es handelt sich dabei um Marlon LeBlanc, der früher auch, du hattest es auch schon gesagt, der durchaus auch schon aus dem Profifußball kommt, aber auch in den letzten Jahrzehnten sogar, vor allem Erfahrung als Trainer gemacht hat. Beispielsweise war er an der Penn State, also das ist eine sehr bekannte Universität für diejenigen, die es nicht wissen, war Co-Trainer gewesen. Hat dann sehr, sehr lange an der Akademie von Philadelphia Union Teams trainiert, da unter anderem auch die zweite Mannschaft von Philadelphia Union und war dann zwischenzeitlich auch in den USA in der Nationalmannschaft der U18 mit unterwegs und hat da durchaus Erfahrung sammeln können. Also der ist schon seit Jahren im Trainergeschäft unterwegs, seit Jahrzehnten im Trainergeschäft unterwegs. Von daher weiß er da schon, denke ich, was er macht. Das ist also vielleicht ein ganz guter Griff, würde ich behaupten.
Ja, er hatte den MLS Next Pro Cup, hat er eben sich 24 mit den für die 2 weitergebracht und er hat vor allem für die College Kids einen recht guten Namen. Also die Western Virginia University ist ja recht bekannt. Und mit denen hat er erst mehrmals in die Playoffs geschafft und 3 Conference Champions Titel geholt. Ich muss zugeben, ich finde es einen interessanten Pick. Man hat ja auch gedacht, bei New York, du holst jetzt die krassen großen Namen raus, nachdem du ja Brian McBride fast doch, glaube ich, als Sportdirektor geholt hast. Ich muss zugeben, es hat sich durchaus schon bewährt in den letzten Jahren, MLS Next Pro Trainer zu übernehmen und zu gucken, wie es da läuft. Also als Beispiel, mein Hearts of Pine haben wir mit Bobby Murphy, den Ex-Trainer von St. Louis 2. Und wir haben es in die Top 4 geschafft. Daher, ich glaube, nicht der schlechteste Pick. Auch mal angenehm, nicht die klassischen großen Namen aus der USL zu holen, die sie schon verbrannt haben. Aber unterm Strich auch natürlich noch ein gewisses, nicht zwingend Risiko, aber ich würde sagen, ein unbeschriebenes Blatt auf der Liga 2 Höhe. Weil es ja schon ein Unterschied, ob du jetzt eine, nenne ich mal, nette Academy-Liga wie die Next Pro trainierst, wo es jetzt keinen großen mal, sportlichen Reiz gibt, außer Talente zu bilden oder eben eine reine Männerliga zu trainieren. Ich bin gespannt. Und daher ja, Manon Leblanc wird der neue Trainer von Brooklyn und der erste Trainer der Männer-Team-Club-Geschichte.
Ja.
Stichwort Teams, die mit dabei sind oder die dabei sein werden. Die League One hatte auch bekannt gegeben, wie es da aussehen wird in der nächsten Saison, also wer mitmachen wird. Weil ihr kennt es ja, es gibt jedes Jahr ja 50.000 Gerüchte über Teams, die mitstarten wollen, werden können. Und dann wird es plötzlich sehr ruhig um so einige Teams. Die einfache Antwort ist, der Großteil der Teams, die mitmachen wollen, machen mit. Und die Teams, bei denen es ziemlich ruhig war, machen nicht mit. Das heißt, Sporting Cascades, über die wir neulich wegen KI-Fotos gelästert haben, die haben um mindestens ein Jahr verschoben. Und das Männerteam von Fort Lauderdale, die ja in der Super League spielen, die verschieben sich auch noch um ein Jahr. Und ansonsten bleibt es bei den bekannten Neulingen. Also AC Boise aus Idaho ist neu mit dabei. Corpus Christi aus Texas. Fort Wayne FC. Dann haben wir natürlich noch Sarasota Paradise aus Florida. Und die alten NASL-Bekannten, die Cosmos, sind mit dabei. Und ansonsten bleibt es bei den 13 Teams aus dem letzten Jahr. Also AV Alta, Charlotte, Chattanooga, Forward Madison, Greenville, Naples, den Meister aus Knoxville, Portland, Richmond, Tormenta, Spokane, Omaha und Westchester. Jetzt die Frage an dich. Von den neuen Teams, gibt es da jemanden, der dich quasi sehr interessiert? Und die Frage an dich als alte Trikotsammlerin. Was hältst du denn von den Trikots von den Cosmos?
Also klar, ein Club, der mich interessiert, Cosmos. Einfach aus dem Grunde, die fangen ja schon auch an mit den ersten Spielerverpflichtungen und da sind jetzt durchaus auch die ein oder anderen Interessanten dabei. Und vor allem, Cosmos ist immer interessant, weil die immer für irgendeine Überraschung gut waren. Ob jetzt positiv oder negativ, sei mal zur Seite gestellt. Die erste Überraschung kam auch schon, die Trikots. Die haben sie sehr, sehr groß angekündigt. Und am Ende waren sie dann ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend, ziemlich langweilig. Das wäre jetzt kein Trikot, wo ich sagen würde, oh, das muss ich unbedingt kaufen. Und Gerüchten zufolge soll es auch ziemlich teuer sein. Von daher mal sehen, wie sich Cosmos entwickelt. Man kann ja nicht immer nur hoffen, das große Geld zu machen, weil man einen großen Namen hat. Sondern man muss ja irgendwann dann auch anfangen, spielerisch zu überzeugen und sich eine Fanbasis aufzubauen, die tatsächlich auch existiert und kommt.
Ja, kleiner Funfact am Rande. Einer der neuen Spieler der Cosmos ist der Sohn von Marco Materazzi. Wer also noch die WM 2006 hier in Deutschland in Erinnerung hat und den Kopfstoß von Zinedine Zidane, der wird den Namen vielleicht noch kennen, denn es ist der Sohn von Marco Materazzi, Davide, der wird spielen. Das als kleine Anekdote nebenbei. Aber ja, das Cosmos-Trikot ist einfach nur ein grünes Trikot mit zwei verschiedenen grünen Streifenfarben auf der Brust und dem klassischen Capelli-Streifen auf den Schultern. Nicht sehr spannend und ganz ehrlich immer nur ein Template, das sie irgendwo noch in der Grabbelkiste liegen hatten. Weiß ich nicht. Finde ich auch ehrlich gesagt langweilig. Ich verstehe die Idee mit dem Grün, ne, weil es die Hauptfarbe der Cosmos ist, wo man sie kennt. Auch halt ein bisschen mehr Aufregung als zwei verschiedene Grünstreifen. Hätte ich mir schon gewünscht. Und wo wir bei Grünstreifen und Trikots mit Grünstreifen hässlich sind, OKC hat noch was bekannt gegeben, bevor wir das vergessen. Denn unser altes, tolles Team, was ja früher Energy FC heißt, gab bekannt, dass sie ein Stadion bauen werden und hat die ersten Renderings rausgehauen. Das heißt, das Team ist vielleicht doch noch nicht tot. Wollte ich nur als Funfact raushauen, weil die auch mal diese grünen Trikots mit den unfassbar schönen Streifen hatten.
Das war für mich übrigens die Überraschung der Offseason, sagen wir es mal so. Also ich glaube fast, es wird keine größere Überraschung geben, als die Meldung von den sehr vermeintlich totgeglaubten Jungs. Mal sehen, wie sich es denn tatsächlich umsetzt, aber ich finde es ja an sich gut, dass es da wieder ein Lebenszeichen gab. Und ein Lebenszeichen, was nicht nur aus irgendwelchen random Twitter-Posts bestand.
Ich würde sagen, wir enden die News mit ein paar guten Nachrichten. Denn aus deutscher Sicht gab es auch ein paar kleine Änderungen seit der letzten Aufnahme. Man könnte sagen, das Transferkarussell in der League One rollt zwischen verschiedenen Teams hin und her. Beginnen wir mal mit dem, der den Sprung in die Höhe schafft. Denn der deutsche Max Schneider, früher bei St. Louis 2 oder bei Indy 11, schafft jetzt den Sprung von Union Omaha zu den Tampa Bay Rowdies. Seinen Platz als Deutscher bei Omaha wird ersetzt durch Adrian Billhardt, den wir noch zum Beispiel von Tormenta oder Detroit City kennen. Der macht den Sprung von Richmond zu Omaha und wird da auf den Flügeln spielen. Und Richmond, die jetzt einen Deutschen weniger haben, die kriegen auch einen neuen Deutschen. Das ist frisch aus dem College der deutsche Tarek Pannholzer, der aus Schleswig-Holstein kommt und für die Marshall University spielte und ab sofort ja als offensiver Flügelspieler in Virginia sein wird. Das heißt quasi von Richmond ein Spieler zu Omaha, von Omaha zu Tampa und eben frisch neu zu Richmond Tarek Pannholzer.
Karussell kann man es auf jeden Fall nennen.
Gibt es irgendeinen der Spieler von denen, wo du dich jetzt quasi begeistert oder überrascht fühlst oder sagst du, nö, irgendwie ergibt das alles schon Sinn in den letzten Jahren?
Ja, ehrlich gesagt würde ich schon sagen, da ist jetzt nichts extrem groß Überraschendes dabei. Vielleicht ein bisschen der Höherwechsel von Schneider. Allerdings ist das jetzt auch keine extrem große Überraschung. Es hätte mich nur auch nicht überrascht, wenn er weiterhin in der Liga geblieben wäre. Von daher ist es aber trotzdem eine tolle Entwicklung für ihn und mal sehen, wie er sich dann da beweist.
Man muss dazu sagen, bei Tampa spielt ja sein Ex-Trainer, der dort ja den Trainerjob übernommen hat. Und neben ihm kamen auch einige andere League-One-Spieler hoch zu den Rowdies jetzt dazu. Als Beispiel wäre Austin Peck genannt, der ja zuletzt bei Tormenta spielte und auch schon ja die Meisterschaft vor ein paar Jahren geholt hat. Aber Stichwort Meister und Deutsche. Wie jedes Jahr, seitdem wir diesen Podcast haben, wählen wir gewissermaßen unseren Lieblingsdeutschen oder den besten deutschsprachigen Spieler der Saison in der USL. Ich finde persönlich, dass die Wahl sehr einfach fällt und würde sagen, ich mache mal eine Top 3. Für mich auf Platz Nummer 3 wäre tatsächlich Max Schneider, weil der das zweite Jahr in Folge bei Omaha sehr stabil spielte, sehr gut mit Omaha spielte und den Sprung natürlich gerade zu Tampa schafft. Aber höher würde ich ihn nicht ranken, einfach weil Omaha eine sehr schlechte Saison gespielt hat für Omaha-Verhältnisse und die auch nicht weit in den Playoffs kam. Auf Platz 2 für mich als deutschsprachiger Spieler ist Patrick Rakowski. Für mich auch gewissermaßen der Comeback-Spieler des Jahres aus der Hinsicht. Nachdem er bei Phoenix quasi für 2 Jahre nur auf der Bank rumsitzen durfte, hatte er das Jahr komplett durchgespielt in den meisten Spielen, war ein sehr stabiler Torhüter, hat den Vertrag verlängert und ist halt wirklich als zweifacher Champion weiterhin stabiler Rückhalt. Und für mich mit weitem Abstand der beste deutschsprachige Spieler der letzten USL-Saison ist der Deutsch-Pole oder Polendeutsche Tempest Tequila mit dem wunderschönen Namen. Denn der spielte bei One Knoxville seine 2. Saison, hat mit Knoxville die Liga One gewonnen, hat einen Meistertitel vorzuweisen und hatte 16 Scorer in 31 Spielen. Also fast quasi in jedem zweiten Spiel ein Tor oder eine Vorlage. Ist für einen Stürmer echt gut. Und daher für mich, ja, Glückwünsche für die Top 3 an Max Schneider, für Top 2 an Patrick Rakowski und mit weitem Abstand der Spieler oder der deutschsprachige Spieler der Saison, Tempest Tequila, für die Meisterschaft mit One Knoxville.
Ich kann dir da auch noch nicht mal widersprechen. Es gäbe vielleicht noch einen Spieler, den ich mit dazu nehmen würde, aber den ich ehrlich gesagt ja jetzt auch nicht wirklich auf die Top 3 setzen würde, aber den ich extra erwähnen will. Das ist Max Kissel, der hat bei Vermont gespielt, beziehungsweise nicht so wahnsinnig lang, weil er ja erst zum letzten Drittel der Saison dann kam, eigentlich noch an der Uni gespielt hat, aber nebenbei dann noch eben bei Vermont. Und dort ist er aufgefallen, weil er gleich bei zwei Wettbewerben sehr erfolgreich war und da jeweils das entscheidende Tor geschossen hat, sie zur Meisterschaft geführt hat und sie auch im dortigen College-Pokal dann eben auch dort zur Meisterschaft geführt hat. Und er da schon als Spieler auf sich aufmerksam gemacht hat in Vermont. Ich würde es fast vermuten, dass sie mindestens eine 20 Meter hohe Statue für ihn gebaut haben. Aber ja, er hat auch auf sich aufmerksam gemacht und soll deswegen eine extra Erwähnung bekommen. Der MLS Superdraft war ja jetzt auch vor wenigen Tagen und da ist er sogar auch gedraftet worden. Als, ich glaube, sogar letzter Spieler, auch zumindest erst in der dritten Runde, von einem Team, wo es interessant wird, nämlich Inter Miami. Die Frage ist dann natürlich, wie viel Spielzeit er bekommen wird, weil die haben ja doch einen recht, wie sagt man es am besten, einen recht hochkarätigen Kader und sind auch nicht davon abgeneigt, noch weitere Spieler, die sehr viel Erfahrung haben, mit ins Team zu holen. Deswegen vermute ich fast, wird er da nicht so wahnsinnig viel Spielzeit bekommen. Aber in der Zweitvertretung, da dürfte es dann schon realistisch sein. Ich hätte mir ehrlich gesagt ein anderes Team für ihn gewünscht, wo vielleicht auch die Chance besteht, dass er in dieser Saison die eine oder andere Minute auch schon mal MLS-Erfahrung schnüffeln dürfte. Gut, so läuft es möglicherweise, wenn es dann zu einem Vertrag kommt, eher auf die Next Pro raus. Aber ja, ansonsten kann ich dir bei deiner Top 3 absolut nicht widersprechen. Stimme ich voll zu.
Noch kurz korrigieren. Ich habe in meiner Aufregung ihn Tempest genannt. Kempis Tequila mit K. Ja, genau. Kempis Tequila aus Iserlohn, Deutsch-Pole. Und wie gesagt, mit 16 Scorern in 30 Spielen, Meister der Ligue Bonn. Und leider aktuell vereinslos. Hoffentlich bleibt er in der USL, denn ja, treffen kann er ja. Gut. Hast du sonst noch irgendwelche News? Weil ich glaube, wir werden durch.
Nö, ich habe sonst nichts weiter.
Gut, dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Meinungen zu den Themen habt, lasst sie uns gerne wissen. Auch vielleicht, ob ihr den MLS Superdraft verfolgt habt und welchem Spieler ihr aus deutscher Sicht die besten Chancen einräumen würdet. Und ansonsten würde ich sagen, gönnen wir uns die letzte Pause des Jahres und danach gehen wir zu den Damen der Schöpfung in die USL Super League. Denn da wurde weiterhin gespielt und es gab ausnahmsweise mal einige Tore zu bestaunen. Und über die reden wir gleich.
Die Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 2022 in einem der exklusivsten Nachtclubs von Barcelona, dem Sutton. Dani Alves ist auf Besuch in der alten Heimat. Jetzt hat er frei und er will feiern. Und der Fall beginnt genau hier, in dieser Nacht. Eine 23-jährige Frau erhebt später schwere Vorwürfe. Sie sagt aus, Alves habe sie und zwei Freundinnen in den VIP-Bereich eingeladen. Zunächst sei die Stimmung locker gewesen. Dann, so ihre Darstellung, sei sie mit ihm in einen separaten Raum gegangen, der sich später als Toilette entpuppte. Dort habe er sie gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen.
Der ganze Fall ab sofort bei Tatort Sport.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Wir sind jetzt bei den Damen der USL Super League. Da wurde nämlich weiterhin gespielt, denn zur Erinnerung, die Super League spielt ja nach europäischem, könnte man sagen, Fußballkalender. Das heißt, die sind noch gerade frisch in der Saison. Und da haben wir als erste Partie eine, könnte man sagen, von der Tabelle her eigentlich schon recht vorentschiedene Partie. Denn die Nummer 1 der Liga, das ist aktuell Lexington, traf auf ein Team unterhalb des Playoff-Strichs, und zwar DC Power. Ich muss sagen, abseits von Trikots und von den Stadien, was fiel dir denn da am ehesten auf?
Gute Frage. Also auf jeden Fall, da waren nicht so wahnsinnig viele Zuschauer.
Schön. Das nehmen, was man nicht nehmen soll, als Thema nehmen. Weil ja, ich bin dabei. Es waren irgendwie 1300 Zuschauer da. Alle saßen wie üblich auf der Seite, wo die Kamera steht. Man konnte also quasi keinen sehen. Ja, Was man aber gesehen hat, und das ist ein gutes altes Sprichwort, nämlich Geld schießt Tore. Lexington warf ja in der Offseason sehr viel mit Geld um sich, hat quasi die Topspieler der Liga geholt. Und sie stehen auf Platz 1. Und ich würde sagen, wir finden jetzt raus, wie berechtigt das ist. Und die erste Szene der Partie, die ich mir aufgeschrieben habe, die gehörte DC Power, denn es gab einen sehr, sehr guten Fernschuss, der in Richtung Latte von Lexington geziert war. Und Esmin, die Torhüterin von Lexington, konnte den Ball mit der Patschehand über die Latte rüber tippen. Das sah sehr gut aus. Eine schöne Parade fürs Highlight Reel. Und das erste Anklopfen für die Damen aus DC.
Ja, und wenn du Anklopfen sagst, dann meinst du auch, da kommt gleich jemand durch die Tür. Und genau das passiert auch. In der 21. Minute rappelt es dann tatsächlich. Es gibt einen Langpass auf Colton. Die ist rechts, läuft rechts, sieht dann aber auch, dass in der Nähe vom Strafraum eine Mitspielerin gut frei ist. Diese läuft zwischenzeitlich schon in den Strafraum, sodass sie ihn einfach als Querpass oder so halb nach vorne geschossenen Querpass auf Girlie parken kann. Und die macht das, was sie machen soll, nämlich Tore schießen. Sieht alles sehr gekonnt aus, muss man sagen.
Ja, bin ich dabei. Also Gianna Gawley fällt mir immer wieder positiv auf, wenn man DC guckt. Sah sehr gut aus, hat mir gut gefallen. Aber Stichwort gut aussehen. Das wahrscheinlich schönste Tor der Partie fiel in der 40. Minute. Denn Lexington glich noch kurz vor der Pause aus. Und diesmal war es die Dame namens Elmer. Die haut einen Fernschusskracher aus, ich würde sagen 20, 22 Meter. Zentrale Lage vor dem Tor, rechts oben in den Winkel. Schönes Tor, kann man quasi nicht halten. Und der Ausgleich für die Heimmannschaft.
Kurz nach der Pause gab es aber wieder die Antwort der Gästemannschaft. Denn es gab einen langen, hohen Ball in den Strafraum. Und in dem Fall war diejenige, die gesehen hat, dass da eine Mitspielerin frei ist, Cummings, die durchaus auch schon in der Saison jetzt das ein oder andere Mal positiv aufgefallen ist. Und sie entdeckte eine Spielerin, die wir jetzt schon mal hatten, nämlich Girlie. Und die macht, wie gesagt, das, was sie machen soll, nämlich das Tor. Ganz easy, ganz entspannt.
Dann ging es in die Pause. Beide Mannschaften hatten noch so ihre Schönchen. Und eine Spielerin, die eingewechselt worden ist, wenn ich mich nicht täusche, war Mackenzie Weinert. Und die war auch dann die Schützin vom letzten Tor in der Partie. Und das war das 2-2. Und das war wieder das klassische Tor, was eine Stürmerin mag. Es gab einen Querpass von rechts in den Strafraum. Und ja, Weinert muss den Ball quasi nur ins Tor reinlenken. Und so stand es dann 2-2 zwischen Lexington und DC.
Was man feststellen kann, DC hat es diesmal geschafft, mehr Tore zu machen, zu verhindern, dass sie extrem viele Tore hinten kassieren, weshalb sie da in dem Fall durchaus auch verdient mit mindestens einem Punkt oder mit zumindest einem Punkt nach Hause fahren. Bei Lexington haben wir gleich zwei interessante Phänomene, wie ich finde. Wir haben zum einen, dass sie jetzt seit 3 Spielen ohne Sieg sind, allerdings auch ohne Niederlage, denn die letzten 3 Spiele waren alle jeweils unentschieden. Darunter war auch ein gegnerisches Team, Tampa Bay. Über die werden wir dann später noch sprechen, aber die sind auch ein interessantes Team. Zu Lexington muss man aber auch sagen, die sind bis dato in dieser Saison noch ohne Niederlage, damit auch das einzige Team, und stehen da vielleicht auch nicht unverdient auf Platz 1, allerdings auch nicht weit vorn. Also ihre Verfolgerinnen haben nur einen Punkt weniger. Und sie hätten dadurch auch schon mehr Chancen gehabt, sich ein bisschen weiter vorne abzusetzen. Das kann sich, wenn du vielleicht 2, 3 Spiele hintereinander dann doch verlierst, ganz schnell drehen, sodass du im Mittelfeld umherplätscherst. Von daher ist ja noch gar nichts entschieden.
Das hast du sehr schön gesagt und perfekt übergeleitet. Denn es geht in unsere zweite Partie dieser Woche. Beide fanden übrigens letzte Woche statt. Also wir haben uns jetzt nicht Partien von vor 8 Wochen rausgesucht. Und das war eine Partie zwischen 2 Mannschaften, die unter dem Playoff-Strich stehen. Und beide waren letztes Jahr eigentlich doch schon ordentlich besser. Und wir reden von der Partie zwischen den Damen von Tampa Bay Sun, seines Zeichens immer noch der Meister der Super League, und den Damen aus New York vom Brooklyn FC. Ich muss zugeben, ich hatte die Partie live gesehen, einfach weil es die einzige Partie war, die zu meiner günstigen Zeit noch funktioniert hätte. Und ich bin mit einem eher drögen 1-1, 2-0 irgendwas in dem Dreh ausgegangen. Und ich muss sagen, ich bin sehr gut unterhalten worden. Was war denn dein Eindruck?
Also mein Eindruck war, dass es ein Team gab, was durchaus dominiert hat. Das andere Team hat es gefühlt kaum geschafft, überhaupt aus der eigenen Hälfte rauszukommen. Und dementsprechend, fehlte mir persönlich da vielleicht ein bisschen die Spannung. Aber es war ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Es gibt, wie teasert man es am besten an? Ein Team aus dieser Partie ist auch ein Team, was in dieser Saison sehr, sehr negativ läuft und noch so gar nicht läuft eigentlich. Von daher, es hat sich nicht gebessert.
Bevor wir in die Partie gehen, möchte ich noch kurz ein bisschen an Insider-Knowledge euch geben. Denn wer Tampa Bay-Spiele geguckt hat, dem wird aufgefallen sein, dass da fast keiner im Stadion ist. Da kann man natürlich vermuten, okay, das Meisterteam spielt schlecht, natürlich will dann keiner ins Stadion kommen. Das stimmt natürlich. Ich hatte aber mal in der Tampa Bay Sun Community rumgefragt, oder in der Tampa Bay Community, woran das denn so liegen kann. Und ich bekam eine Antwort, die ich sehr interessant finde. Zum einen, es kommt von einem Experten, auf der den Tampa Fußball generell begleitet, und der schrieb ein paar interessante Gründe. Eins davon ist natürlich die sportliche Komponente. Du spielst halt nicht gut. Punkt 2 ist, man könnte ja meinen, dass die Tampa Bay Rowdies zum Beispiel und sich Tampa Bay Sun gut unterscheiden können oder überschneiden können. Da beide Teams aber völlig an anderen Orten spielen, gibt es quasi keine gute Möglichkeit, da Verbindungen zu schließen. Und die Fußballszene in Tampa selber ist gar nicht mal so ausgeprägt, dass man da aus den Vollen schöpfen könnte. Dazu kommt, dass das Team sich anscheinend verkalkuliert hat. Denn anstatt auf quasi die typischen Arbeiterklassenfans und Familien anzusprechen, haben sie versucht, so eher auf die Upper Class aus der Downtown quasi geschmackvoll einzustimmen mit VIP-Experiences. Aber da das Stadionfeeling überhaupt nicht gut sein soll für viele, gab es da sehr viele Missstimmungen. Plus eben, dass du ein neues Team bist und dich erstmal zurechtfinden musst. Und all diese kleinen und größten Gründe zusammen ergeben unter anderem den Grund, warum die Tampa Bay Suns als Meisterteam nicht wirklich viele Zuschauer ziehen. Und das wollte ich kurz einpflegen, weil ich extra für euch ein bisschen Kontext erfragt habe.
Sehr schön.
Gut, gehen wir in die Partie. Und da muss ich zugeben, hat mir das Erste, was ich aufgeschrieben habe, im Wesentlichen dasselbe wie in dem anderen Spiel. Denn es gab eine schöne Torwartparade. Die Nationalkeeperin von Jamaika, Sydney Schneider von Tampa, hatte eine sehr schöne Flugparade, wo sie ebenfalls einen Ball über die Latte titschen konnte. Das sah sehr gut aus und war auch hier wieder einer der wenigen Highlight-Momente für die Torhüterin.
Was mir vor allem in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, dass Brooklyn die ein oder andere durchaus gute Chance hatte. Allerdings haben sie die sehr, sehr schlecht genutzt. Ohne Tor. Und sowas kann dir bei anderen Teams am Ende ziemlich böse dann auf die Füße fallen. Wir werden ja gleich sehen, ob das in dieser Partie anders war oder ob sie dann auch auf die Füße gefallen ist. Aber das ist so ein bisschen auch das, was man bei Brooklyn schon in dieser Saison beobachtet. Und was man auch in der Saison davor schon beobachten konnte. In der Saison davor hatten sie ja eine sehr, sehr starke Phase, sind dann aber abgebrochen und haben sich dann am Ende zwar noch in die Playoffs qualifizieren oder retten können, aber trotzdem passte das alles noch nicht so richtig. Und den Eindruck habe ich in dieser Saison auch. Sie machen zwar ihre Tore, daran scheitert es jetzt nicht unbedingt immer, haben hinten aber dann das Problem, dass sie sehr unsicher stehen. Und ja, wie gesagt, bei anderen Teams ist das ein riesiges Problem, wenn das Team stärker ist und gerade der Angriff nochmal besser aufgestellt ist als in dieser ersten Halbzeit von Tampa. Mal sehen, wie sie sich entwickeln. Da ist definitiv noch einiges an Bearbeitungsbedarf.
Wir hatten das Spiel der klingenden Spielerinnen. Denn das erste Tor der Partie fällt auch von einer Dame, die sehr wahrscheinlich nach irgendwann mal deutsche Vorfahren hätte haben können. Und zwar von der Dame namens Zimmermann. Sie kriegt den Ball im Strafraum zugeschoben und schafft es, den Ball quasi von links rechts unten ins Tor reinzuschieben. Da Sydney Schneider, die zweite Dame mit deutschem klingenden Namen, rauskam und versucht, den Winkel zu verkürzen, was natürlich dazu führt, dass du das Tor quasi aufmachst. Und sowas leicht, passt zu Zimmermann, Keeperin kommt raus, rechts unten reingeschoben und damit das 0:1 für die Damen aus Brooklyn.
Es fällt 12 Minuten später ein weiteres Tor. In dem Fall ist es wieder ein Tor für Brooklyn und das resultiert aus einer Ecke. Die wird geschossen an den kurzen Pfosten. Allerdings ist da eigentlich eine Verteidigerin. Die will den Ball ja an sich gerne stoppen. Der Ball prallt aber eher von ihr ab und landet dann blöderweise vor den Füßen von Breslin. Und sie steht relativ frei, hat da den Platz, das Auge und kann den Ball genau dahin schießen, wo eben keine Torhüterin und keine Gegnerin steht. Heißt also 2:0. Das war jetzt nicht die schönste Ecke, muss man sagen. Sah eher ein bisschen zu sehr nach Gebolze aus. Brachte am Ende aber das, was man als Ergebnis haben will.
Hast du sehr schön gesagt. Hätte ich auch nicht besser aufschreiben können. Ich habe es als wüstes Gestocher beschrieben. Das passt also gut. Aber ja, aller guten Dinge sind drei. Und es war wieder Zimmermann, die das Törchen macht. In der 72. Minute kriegt sie den Ball am Strafraumrand zugeschoben, nach einem schönen, ich glaube, es war ein Doppelpass, und haut den Ball von links unten rechts unter die Latte. Schönes Tor, quasi ein schöner Drehschuss, die Keeperin konnte nicht viel machen. Und damit war das Spiel auch entschieden. Drei gute Szenen, könnte man sagen, drei schöne Tore. Und ja, so gewinnt Brooklyn ihr Spiel bei den Meisterinnen von Tampa.
Was weiter da auffällt, Tampa ist in dieser Saison wirklich gravierend schlecht. Sie haben bis dato lediglich eine Partie gewonnen. Keine Ahnung, wie sie das geschafft hatten. Aber sie haben, oder der einzige Grund, warum sie noch nicht völlig entfernt von allen anderen Teams ist oder sind, ist die Tatsache, dass sie bis dato 7 Unentschieden haben und in Anführungsstrichen nur 5 Niederlagen. Damit haben sie aktuell 10 Punkte, während ein anderes Team, nämlich DC Power, aktuell 14 Punkte hat. Also jetzt noch nicht so weit weg voneinander sind. Allerdings, also da stimmt wirklich ganz, ganz viel nicht. Und ich hatte es ja vorhin schon mal angeteasert. Sie haben es gefühlt fast gar nicht aus der eigenen Hälfte geschafft, um mal überhaupt die Chance zu bekommen, vorne ein Tor zu machen. Also es muss definitiv hinten die Verteidigung muss stabilisiert werden. Das Mittelfeld muss ein besseres Auge entwickeln, wie sie die Stürmerin überhaupt mal in Szene setzen können, ihnen überhaupt mal den Ball bringen können. Und ansonsten können sie die Saison schon bald abschreiben, weil das, sieht so gar nicht gut aus, sagen wir es mal so.
Bin ich dabei. Brooklyn ist dafür gerade mal 2 Punkte vor den Playoffs entfernt und hat auch aktuell 3 Siege aus den letzten 5 Spielen, also schon deutlich stabiler. Was ich bei Tampa so seltsam finde, und das meine ich nicht als Beleidigung, ist, dass sie so viele Spieler oder Spielerinnen nach Europa gebracht haben. Also es gab ein großes Stück an Spielerinnen, die gingen in die nordischen Länder. Ich glaube, 3 oder so gingen nach Island. Unter anderem die deutlich bessere Keeperin, finde ich zumindest, Ashley Orkus. Und ich glaube, Flö ist die gute Dame, wechselte sogar zu Neapel. Also zu dem quasi Frauenteam vom SC Neapel nach Italien. Ja, ich bin etwas verwirrt darüber, wenn man guckt, was ein gutes Jahr an interessanten Transfers auslöst und was dann die Meisterinnen im Folgejahr so Sportliches leisten. ist nicht zwingend überzeugend. Aber ja, wir bleiben dran an der Super League. Wir haben unsere Skepsis. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir wirklich komplett überzeugt sind. Aber wir berichten weiterhin über die Super League und geben euch regelmäßig die Updates. Aber wie üblich in der Offseason nicht mehr jede Woche, sondern alle 2-3 Wochen, wenn es genug News zum Bequatschen gibt und auch mal mehr Spiele stattgefunden haben, weil ja oft in der Super League stellenweise Pause ist oder nur 2-3 Teams spielen. Und daher würde ich sagen, ist dies die letzte Folge im Jahr 2025. Von mir möchte ich nur ganz sagen, danke für ein weiteres Jahr von euch als Zuhörern hier bei Sideline. Denn, ich sag mal so, zweite, dritte und teilweise sogar niedrigen US-Fußballligen in Deutschland zu hören oder zu gucken, ist nicht ganz einfach. Und daher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euren Support in diesem, ja, chaotischen Jahr. Und von mir aus noch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
So ist es. Schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.